Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch für die Osterwoche steht im Buch der Offenbarung, im Kapitel 1, es ist der Vers 18. Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was für ein großartiges Bild in diesem Satz. Ich muss dabei an die russische Osterikone denken. Darauf sieht man den triumphierenden Christus, wie er über dem Grab als Eingang zum Reich des Todes steht und er hält die Schlüssel in der Hand. Aber es ist mitunter ein langer Weg, den diese Botschaft zurücklegt. Von unserem Ohr, unserem Auge bis in unser Herz und in unser Leben. Die Osterfreude braucht Zeit, wie bei den Jüngern nach der Auferstehung Jesu. Es hat eine Weile gedauert, bis die Osterfreude die Oberhand über die Eindrücke des Todes und der Ohnmacht gewonnen hat. Es ist ein Weg, wie der der Emmaus-Jünger, von denen wir heute in der Predigt hören. Christus ist ihnen begegnet. Und er möchte auch uns begegnen, vielleicht ganz neu, ganz anders. Haben wir ein Auge für ihn? Dieser Tag soll der Begegnung mit dem Auferstandenen gehören. Wir sind unterwegs als große Familie, zusammen mit den Geschwistern in den Partnergemeinden. Besonders aus Nowotscherkassk gibt es einen herzlichen Gruß und Segenswunsch zum Osterfest. Ich bitte Sie, dass Sie ein Bändchen jeweils einlegen, an drei Stellen, drei Bändchen hat unser Gesangbuch ja in der Regel, und zwar bei der Nummer 751 für den Psalm und bei der Nummer 849 für das Beichtgebet und dann noch bei der Nummer 178.7. Die brauchen wir alle drei ziemlich nah beieinander. 751, 849 und 187.7. Entschuldigung, 178.7. Gott segne uns diesen Gottesdienst.
Wir beten gleich den Psalm gemeinsam im Wechsel. Und nach dem Psalm singen wir das Ehre sei dem Vater aus den Wortlauten. Das können Sie auch schon jetzt zur Hand nehmen, das brauchen Sie direkt nach dem Psalm. Heute ist es ein bisschen kompliziert. Ich habe einfach Spaß am Gottesdienst und will ein paar Sachen ausprobieren. Also, Wortlaute 23, das ist das, was direkt nach dem Psalm kommt, was wir im Kanon singen. Ehre sei dem Vater nach dem Psalm dann. Ich sehe freudige Gesichter, dann ist das ja gut gelungen. Ja, da wollen wir freudig den Psalm 118 im Wechsel beten, 751,1. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Er sei dem Vater. Vor Gott unsere Sünde bekennen. Und das tun wir mit dem Text, den wir im Gesangbuch haben, unter der Nummer 849. Wir sprechen: Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben. Bringe es zurecht, richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Das Kyrie ist die Nummer 178,7. Da habt ihr ja schon ein Bändchen eingelegt. Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und erbittet ihr Vergebung der Sünden um Christi willen? So antwortet: Ja. Diese Vollmacht hat Christus seiner Kirche gegeben. Darum verkündige ich einem jeden und einer jeden von euch: Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you. Herr, wir danken dir, dass du kein stummer Gott bist, sondern mit uns redest. Wir danken dir, dass du kein verborgener Gott bist, sondern als Mensch unter Menschen bei uns warst und bei uns bleiben willst. Wir danken dir, dass du kein tauber Gott bist, sondern von uns hören willst, was uns Freude und was uns Kummer macht, was wir uns wünschen und wovor wir uns fürchten. Wir bitten dich, gib uns den Geist, der alles neu macht, damit wir lernen, neu zu hören, was dein Wort uns zu sagen hat, und neu zu sehen, was wir zu tun haben, und aufs Neue vor dich zu bringen, was uns bewegt. Gott, du hast uns gehört, nun sprich zu uns. Amen. Wir hören die Lesung.
Die Lesung für den Ostermontag steht im Alten Testament beim Propheten Jona. In diesem Buch wird erzählt, dass der flüchtige Prophet 3 Tage im Bauch des Fisches verbrachte, bis dieser ihn an Land spie. Jesus hat sich in doppelter Hinsicht mit Jona verglichen, als wunderbar vom Tod Erretteter und als einer, der das Gericht predigt. Deshalb ist dieser Text als Lesung zu Ostern ausgewählt worden. Unser Abschnitt umfasst das Gebet des in große Not geratenen Jona. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte: In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres, und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gemeinsam mit allen Christen wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr das ja auch im Leben schon einmal erlebt, dass alle Gefühle und Erfahrungen wild durcheinander geraten. Da hat der Lieblingsfußballverein schon 3-0 geführt. Und am Ende doch mit 3-4 verloren. Da war man sich ganz sicher, sich in einer wichtigen Angelegenheit auf jemand Bestimmtes verlassen zu können und wurde am Ende bitter enttäuscht. Da wähnt man sich sicher, wie Jona, Gottes Anforderungen entkommen zu sein und findet sich im Sturm und verschlungen in der Tiefe wieder. Da hat man wie Weltmeister zu Gott um die Gesundheit des Ehepartners oder des Kindes gebetet und es ist am Ende doch gestorben. Wenn es euch mal so ergangen ist, dann könnt ihr vielleicht die Emmaus-Jünger gut verstehen. Eben noch sind sie Jesus mit den 12 nachgefolgt, haben seine Botschaft vom nahen Reich Gottes gehört, haben erlebt, wie Gelehrte belehrt wurden, haben gesehen, wie Hungrige satt, wie Blinde sehend, wie Kranke gesund, wie Besessene befreit, wie Tote wieder lebendig wurden, wie Menschen Gnade erfahren haben in gnadenloser Zeit. Und jetzt ist Jesus in Schimpf und Schande am Kreuz gestorben, ins Grab gelegt worden und selbst da noch verschwunden. Nichts ist geblieben vom Traum einer neuen Gesellschaft, eines neuen Israel, einer neuen Welt. Am dritten Tag sollte er auferstehen. Aber den Frauen zeigten sich am Grab nur merkwürdige Wesen, was die wohl immer da wieder gesehen haben. Und selbst Petrus hat nur das leere Grab gesehen und keinen Jesus. Wenn Jesus sich aber nicht einmal Petrus zeigt, der doch so nah dran war, wie sollten sie dann heute noch was erleben, die sie doch eher unwichtig waren. Heute ist der dritte Tag, es ist nichts gelaufen, Es ist vorbei. Schluss aus. Es war ein schöner Traum, wirklich schön. Aber jetzt beginnt der Alltag zu Hause neu. Unser Predigttext ist der Text, den ihr als den Text kennt aus dem Lukas-Evangelium von den Emmaus-Jüngern. Diesen Text gibt es nur bei Lukas. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was an diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und dem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles ist das heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, und die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Liebe Gemeinde, mit siehe oder und siehe fangen in der Bibel und besonders in Lukas wichtige Textstellen an. Und in der Tat ist die Geschichte der Emmaus-Jünger die ausführlichste und schönste, die eindrücklichste der Auferstehungsgeschichten und kann uns vieles zeigen. Im Lukas-Evangelium erleben wir mit den Emmaus-Jüngern die erste Erscheinung Jesu nach seiner Grablegung. Er zeigt sich als erstes 2 Jüngern, die gar nicht zum engeren Kreis der 12 gehört haben. Warum sind es bei Lukas als erstes die Emmaus-Jünger, denen sich Jesus zeigt? Ich erlaube mir, hier zu spekulieren. Vielleicht, weil die anderen Jünger immer noch in der Versenkung verschwunden sind? Weil die zwei sich auf den Weg machen, wenn auch im Moment noch in die falsche Richtung? Weil sie mit der Heimat noch eine Perspektive haben, die sie aktiv angehen? Vielleicht auch, weil es eben zwei waren, die sich zusammentaten, die miteinander reden und etwas tun wollten, mussten, konnten. Nicht nur zwei Einzelkämpfer, die jeder nur ihr eigenes Ziel verfolgen. Wie heißt es an anderer Stelle, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind? Vielleicht auch, weil sie trotz der Enttäuschung immer noch über das Erlebte reden müssen. Sie haben sich nicht abgewendet. Jesus bewegt sie immer noch. Aber warum wurden ihre Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkannten? Jeder kluge Psychiater weiß heute, dass zur Verarbeitung traumatischer Ereignisse das Reden darüber gehört. Und genau das macht Jesus. Mit der Frage, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs, bringt er die Jünger dazu, über das Erlebte zu reden. Das hätten sie sicher nicht getan, wenn sie Jesus direkt erkannt hätten. So konnten sie ihre Erfahrungen verarbeiten. Sie haben Jesus als großen Propheten erlebt, als Hoffnungsträger für ein neu erstarktes Israel, der aber letztlich von den eigenen Landsleuten, von den wichtigen Entscheidungsträgern aus Religion und Politik verraten wurde und den diese von den Besatzern haben hinrichten lassen. Aber es wurde auch deutlich, wo ihre Sicht der Dinge verengt und sogar falsch war. O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Im Gespräch kann vieles geklärt werden. Und das tut der unerkannte Begleiter. Jesus ist mehr als ein Prophet. Sogar mehr als ein großer Prophet. Ja, selbst mehr als ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk. Moses, also die jüdische Bibel ist damit gemeint, die Tora, und auch die Propheten weisen auf Christus hin. Die ganze Heilige Schrift weist auf den Messias hin. An dieser Schrift kann alles gemessen werden, auch die Zeugnisse von Menschen und wie wir sie bewerten. So also der unerkannte Begleiter. Interessant, spannend, ja fesselnd muss dieser unerkannte, unbekannte Mitwanderer die Heilige Schrift wohl ausgelegt haben. Die Emmaus-Jünger laden ihn zu sich ein, wollen mehr hören, aber auch, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Es war damals durchaus üblich, dass sich Menschen zusammentun, die den gleichen Weg haben. Doch eher unüblich ist es wohl gewesen, deswegen auch den Abend und auch die Nacht zusammen zu verbringen. Aber dieser unbekannte Gelehrte hat ihnen viel gegeben. Und nun wollen sie ihn nicht im Dunkel allein lassen. Man muss vielleicht wissen, dass im Nahen Osten und je weiter man nach Süden kommt, die Nacht sehr, sehr schnell kommt. Es gibt kaum Dämmerungszeit, die Sonne geht sehr schnell unter und sie geht auch schnell auf, aber sie geht eben auch sehr schnell unter und es ist sehr schnell sehr finster. Und damals gab es keine Straßenbeleuchtung und nichts draußen, was hell war, außer der Sternenhimmel. Also, diesen unbekannten Gelehrten wollten sie nicht allein lassen. Aus den verwirrten, enttäuschten Jüngern sind zumindest schon mal fürsorgliche Mitmenschen geworden. Aus mit sich selbst beschäftigten Jüngern sind solche geworden, die sich um einen anderen sorgen. Jesu Gegenwart, seine Zuwendung verändert unsere Perspektive. Beim Abendmahl dann erkennen die zwei aus Emmaus Jesus. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Jesus bricht das Brot, wie er es immer getan hat. Eigentlich ist Jesus ja hier der Gast im Haus und das Brotbrechen obliegt dem Gastgeber. Dass er hier aber genau das ist, nämlich der Gastgeber, zeigt Jesus, indem er selbst das Brot bricht. Und er macht damit deutlich, dass er der Herr ist. Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus an dem, was er tut. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Was die vielen Worte, was die ausführliche Lehre und das intensive Studium nicht vermochte, das geschieht durch die Tat. Jesus wird durch sein Handeln sichtbar. Wir dürfen uns hier nicht irren. Das Wort, die Lehre, das Studium sind nicht unwichtig. Sonst hätte Jesus selbst wohl nicht so viel Zeit und Mühe darauf verwendet. Die innerliche Vorbereitung durch das Wort waren wichtig, um Jesu Handeln richtig einordnen zu können, um es als sein Handeln zu erkennen. Wir kennen das auch bei uns. Überzeugend tun uns Menschen, wenn wir bei ihnen eine Übereinstimmung von schönen Worten und guten Taten erleben. Aber warum verschwand er dann wieder vor ihnen? Ich unterstelle bei Jesus immer, dass er mit seinem Tun uns behilflich sein will. Ich spekuliere wieder. Indem er verschwand, half er den beiden, sich von dem rein optischen Eindruck zu trennen, von dem aktuellen Geschehen zu lösen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist das, was Jesu Gegenwart in ihnen drinnen bewirkt. Dieses Brennen im Herzen, das sie neu beflügelt, neu motiviert und antreibt, dass sie keine Mühe scheuen lässt, dass sie zwingt, genau jetzt tatsächlich umzukehren und sich diesmal in die richtige Richtung zu bewegen. Und noch einmal, diesmal durch die Nacht, 2 Stunden zurückzulaufen, um das Erlebte den Geschwistern zu berichten, um sie zu ermutigen, um es mit ihnen zu teilen. Als sie ankommen, erfahren sie, dass Jesus auch hier schon dem Simon, dem Petrus also, erschienen ist. Das passt zwar zeitlich nicht zusammen, aber es irritiert offensichtlich keinen, denn für einen auferstandenen Jesus ist Zeit und Raum keine Beschränkung mehr. Liebe Gemeinde, was ihr aus all dem macht, müsst ihr selbst herausfinden. Ich sage euch mal, was ich aus dieser Geschichte für mein Leben mitnehme. Erstens, ein Christ zu werden, ist keine einfache Sache. Im Leben ist dann nichts mehr, wie es vorher war. Wir verlassen uns auf einen Herrn, für den es unsere irdischen Beschränkungen von Raum und Zeit nicht gibt, der für uns also unberechenbar ist, der es aber in jedem Falle gut mit uns meint. Zweitens, wenn wir wollen, dass Jesus uns ganz nah ist, scheint es sehr hilfreich zu sein, uns mindestens zu zweit für die Sache Jesu zu interessieren, diese in unseren Herzen zu bewegen und uns dabei auf den Weg zu machen. Drittens, ob die Richtung des Weges gleich die richtige ist, scheint erst einmal nicht so wichtig zu sein. Einen unbeweglichen Christen kann Jesus schlecht umsteuern. Einen beweglichen Christen jedoch kann er leicht eine neue Richtung geben. Viertens, eine gute Bibelkenntnis ist hilfreich, um Gottes Willen für unser Leben zu erkennen. Jesus begegnet uns durch unseren Nächsten, durch die Schrift und wie er es sonst will. Aber wenn er uns scheinbar gar nicht begleitet, haben wir immer noch die Schrift. Und wenn wir ihn bitten, wird uns der Heilige Geist die Bibel immer erschließen. Ganz sicher. Fünftens, Jesus selbst hat keine Schrift hinterlassen. Die haben seine Jünger erst später verfasst. Darin wird von seinem Reden aber fast noch mehr von seinen Taten berichtet. An der Übereinstimmung von Wort und Tat wollte er erkannt werden, und daran werden auch wir als Christus-Nachfolger erkannt. Sechstens, im Gespräch miteinander über den Glauben erfahren wir Lehre und Korrektur, wenn wir Jesus dazu einladen. Und schließlich siebtens, dieses Brennen im Herzen, wenn es um Jesus und sein Wort geht. Leute, das will ich immer wieder spüren. Und wie fühlt sich das bei euch an? Wie erlebt ihr das? Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinn in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Christus hat den Tod besiegt. Halleluja. Einige Sachen möchte ich euch mitteilen. Ich mache das so in der Ordnung, die wir jetzt beschlossen haben für die Gemeinde, in zwei Teilen. Deswegen singen wir gleich nach dem ersten Teil noch die dritte und die vierte Strophe von diesem Lied. Es geht also zunächst um die Veranstaltungen. Hier habe ich zwei Sachen. Einmal Dr. Hans-Heinrich Stricker, da vorne sitzt er, hält einen Vortrag zum Thema die Inklusion Gottes, und zwar am Freitag, den 17. April um 19 Uhr in der reformierten Kirche. Handzettel liegen da drüben aus, und ich schätze mal, wenn ihr was dazu wissen wollt, der Dr. Stricker wird nicht gleich als Erste die Kirche verlassen, sondern auch vielleicht noch als Ansprechpartner da sein möchten, wenn ihr da Näheres zu wissen wollt. Handzettel, und der Mensch sitzt selbst dort. So, als zweites eine schöne Sache, die sich in der Gemeinde eingebürgert hat, und ich habe selber auch schon mal teilgenommen, nicht bei allen Veranstaltungen, aber es ist wirklich schön, das nennt sich Tischlein deck dich. Kennt das einer nicht? Wer weiß nicht, was das ist? Tischlein deck dich, wissen alle? Du weißt, wir wissen es nicht. Ja, dazu gibt es erstens so einen Zettel, hier steht auch einiges drauf, ist eine schöne Sache. Also, es gibt Gastgeber und Gäste. Man trägt sich ein, und man muss nicht alles selber machen als Gastgeber. Die Gäste bringen das nämlich mit. Der eine den Nachtisch, ganz wichtig. der andere die Vorspeise, der dritte macht die Dekoration und den Hauptgang macht der Gastgeber selber und so kommt das zusammen. Wer aber da bei wem zusammenkommt, das erfährt man erst eine Woche vorher. Also man meldet sich da an und wird dann so zueinander gelost. Das Schöne dabei ist, dass man auf einmal mit Leuten zusammensitzt, die man zwar schon mal irgendwo gesehen hat, aber gar nicht so genau weiß, wer das ist, was der denkt und was das so für eine Person ist. Ja? Das ist der Sinn bei der ganzen Angelegenheit. Gibt es schon seit ein paar Jahren. Ganz tolle Sache. Tischlein deck dich. So, was haben wir noch? Veranstaltung? Kirchenmusik.
Heute Nachmittag findet in der obersten Stadtkirche um 17 Uhr ein festliches Osterkonzert statt. Es spielen Martin Schröder und Adrian Ebmeier, beide Lehrkräfte hier an der Musikschule, für Horn und Trompete zusammen mit Hans-André Stamm, einem bekannten Organisten. Österliche Musik für Orgel- und Blechblasinstrumente. Ganz herzliche Einladung heute Nachmittag, 17 Uhr in der obersten Stadtkirche.
Und nun singen wir zwei weitere Strophen und dann gibt es noch die offiziellen Abkündigungen. Getauft, evangelisch getauft, wurde Julian René Hult und, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig lesen, das ist schwierig, Kwan Hatai Chin Porn Grafan. Kwan Hatai Chin Porn Prahan. Kirchlich bestattet wurde Aslan Ismail aus der Weidenstraße im Alter von 59 Jahren. Günter Luis, zuletzt wohnhaft in Münster, im Alter von 80 Jahren. Dorothea Hammer, aus der Freilichgradstraße, im Alter von 91 Jahren. Und Irmgard Bäumer, aus der Alexanderstraße, im Alter von 90 Jahren. Wir wollen kurz innehalten. Vater im Himmel, wir befehlen dir diese Menschen alle ein. Wir befehlen dir an, die Menschen, die getauft worden sind, auf deinen Namen. Wir hoffen und wünschen, dass sie dich kennenlernen, dass man dir von ihnen erzählt, dass sie Nachfolger von dir werden, glaubwürdige Zeugen und dass sie Glück und Segen in ihrem Leben erfahren. Und wir bitten dich für die Verstorbenen und für die Angehörigen der Verstorbenen. Sei bei ihnen in ihrer Trauer. Lass sie deine Nähe erfahren und die Ruhe, die sie nur in dir finden können. Amen. Der Klingelbeutel am Sonntag, am letzten Sonntag, 131,48 Euro, ganz genau, und die Kollekte 146,24 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Bahnhofsmission. Ich finde das toll, dass es in unserem Bereich der Kirche den Begriff der Mission noch so gibt. Bahnhofsmission. Und für Projekte mit Arbeitslosen. Ja, die tun einen wichtigen Dienst. Die bezeugen Jesus, indem sie aktiv etwas tun. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man an dem Tun erkannt wird. Und ich glaube, wir als Gemeinde tun das ein Stück weit. Vielleicht können wir uns aber auch noch hier und da verbessern. Wer diesen Gottesdienst nachhören möchte, diese Predigt, oder einfach nur in Ruhe nochmal nachhören möchte, kann das tun im Internet, wie auch alle anderen Gottesdienste, die vorher schon gelaufen sind und die wir mittlerweile auf unsere Seite eingestellt haben. Ganz einfach www.versöhnung.org. Gut, dann wollen wir jetzt zur Fürbitte gehen. Lieber Vater im Himmel, vor 25 Jahren hast du uns die Wiedervereinigung geschenkt und das Ende des Ost-West-Konfliktes. Da habe ich gedacht, nun beginnt eine neue, schöne Welt. Doch dann gab es wieder Krieg auf dem Balkan, in Afghanistan, im Nahen Osten, in der Ukraine. Das verwirrt mich sehr. Wir bitten dich um Frieden für die Menschen in diesen Regionen. Zeige uns, was wir tun können, um Frieden zu verbreiten. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, meistens versuche ich alleine klarzukommen und beziehe dich in meine Planungen gar nicht erst ein. Dabei verlaufe ich mich oft und verliere den Kontakt zu dir und meinem Nächsten. Hilf uns, den Blick wiederzufinden, den Blick auf dich und auf unseren Nächsten. Erinnere uns, dass du nah bei uns bist, und hilf uns, das gemeinsame Gespräch zu finden. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, oft will ich erstmal alles ganz genau im Voraus wissen, bevor ich Schritte im Leben wage. Und solange tue ich nichts. Dabei vergesse ich meist, dass ich ja in keinem Falle alles ganz genau wissen kann, was passieren wird. Du aber stehst immer bereit, uns Hilfe und Halt anzubieten. So gesehen ist es also einfacher, mit dir in die Zukunft zu gehen. Hilf uns, das immer wieder zu bedenken. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Mit der Heiligen Schrift gibst du mir Hilfe und Orientierung für den Alltag und auch in schwierigen Situationen. Das vergesse ich oft. Meist stimmen mein Anspruch, Christ zu sein, und mein tatsächliches Handeln auch nicht überein. Mach uns klar, dass Lehre und Korrektur durch die Schrift, durch dein Wort im Gebet und auch durch die Geschwister im Glauben gut für uns sind und uns als deine Nachfolger glaubwürdiger machen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, dankbar sehen wir, dass wir es hier gut haben in Deutschland und als Christen unbeschadet leben können. Schenke und erhalte uns aber dieses Brennen im Herzen, das die Christen in aller Welt dazu bringt, dir auch in der Diaspora, in Not, in Verfolgung und auch angesichts der Bedrohung mit dem Tode weiterhin die Treue zu halten, dir nachzufolgen, ja, dich dennoch zu verkündigen. Besonders bitten wir um die Kraft des Heiligen Geistes für unsere Geschwister in unseren Partnergemeinden in Berlin, im Kongo und in Nowotscherkassk. Und für alles Weitere beten wir, wie Jesus es uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Geh in die Welt als Bote des Friedens. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Tröster und Helfer. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Zeichen der Liebe. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Freund für die Menschen. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt von Gott gesegnet, und gesegnet kehrst du am Ende heim. Und es segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Amen. Amen.